Hi zusammen, ich bin's wieder, Matze, und ich heiße euch herzlich willkommen zurück bei Im Traumgarten von, dem Podcast von Gardena. In diesem Podcast spreche ich mit HobbygärtnerInnen und GartenexpertInnen über verschiedenste Gartenthemen, alles, was das Gartenherz begehrt. Wir sprechen darüber, wie ihr Garten aktuell aussieht, aber natürlich versuche ich auch, Ihnen handfeste Gartentipps für euch zu entlocken. Und heute wird's richtig wissenschaftlich, wobei keine Sorge, es muss verständlich bleiben, weil ich muss es ja auch verstehen. Chrissy ist Agrarwissenschaftlerin und Agrarbiologin und zeigt als Gartenkeimling zum Beispiel auf Instagram, wie man mit fundiertem Wissen und einfachen Methoden das Beste aus seinem Garten rausholt. Von der richtigen Düngung über Pflanzenschutz bis hin zu Saatgutraritäten weiß sie alles. Chrissy, hallo, schön, dass du da bist.
Hi, guten Morgen, Matze.
Habe ich das zu groß aufgeblasen oder ist es ungefähr so das, was du machst und kannst?
Ja, ist ungefähr das, was ich so machen kann. Ich selber blase mich immer nicht so groß auf, aber ja. Das ist im Prinzip das.
Aber du hast es studiert. Das
ich habe studiert,
man ja. Schon ganz klar sagen. Ja, wie genau. Schön. Also ich bin sehr, sehr gespannt auf diese Folge, weil ich natürlich diese ganzen Hintergründe gerne auch mal kennenlernen möchte. Aber vielleicht fangen wir am Anfang an. Stell dich doch erstmal selber vor.
Ja, also ich bin Chrissy, bin selber, man hört es vielleicht, Schwäbin. Mhm. der Akzent ist nur ein bisschen da. Bin da auch in einem kleinen Dorf aufgewachsen. Meine Oma war Landwirtin, die hatte einen eigenen Bauernhof und so war ich eigentlich von klein auf an immer draußen, immer auf dem Acker, auf der Streuobstwiese oder in irgendeinem Garten. Hab da schon eigentlich als ganz, ganz kleines Kind, eigentlich seit ich denken kann, gegärtnert und hab dann natürlich auch mein Hobby zum Beruf gemacht, hab Agrarwissenschaften und Agrarbiologie studiert, Agrarbiologie im Bachelor und Agrarwissenschaftler dann Agrarwissenschaften, dann im Master in der Uni Hohenheim in Stuttgart und habe da eben auch meine Leidenschaft für Pflanzen vertieft, Pflanzenwissenschaften studiert, ja.
Ja, ich finde es total verrückt, weil normalerweise kommt ja irgendwann zwischen Kindheit, wo man zum Beispiel die Natur total liebt, und dem Erwachsenenalter irgendwo die Pubertät und die Jugend, wo man eigentlich keinen Bock mehr auf das hatte, was man als Kind so toll fand. Weißt du, was ich meine? Aber das gab es bei dir nie, oder? Du bist dann.
Ja, es gab auch schon Zeiten, wo, sag mal, als Teenie, wenn man keinen Bock auf gar nichts hat, das natürlich auch. Aber die Pflanzen haben mich eigentlich mein Leben lang begleitet. Das hat mich immer fasziniert. Und ja, von dem her stand bei mir eigentlich auch gar nichts zur Debatte, was ich irgendwann mal mache. Ich meine, meine Oma hat mir das so weitergegeben. Vielleicht liegt es auch in den Genen. Man weiß es nicht.
Ja.
Genau.
Auf jeden Fall, so eine frühkindliche Prägung ist wahrscheinlich total ausschlaggebend. Wie kam es dann, dass du nach dem Studium gesagt hast, okay, ich gehe jetzt nicht den klassischen Weg einer Agrarwissenschaftlerin, sondern mache meinen eigenen Account und mache mich selbstständig quasi?
Habe ich tatsächlich gar nicht gemacht. Ich habe 10 Jahre in der Agrarbranche gearbeitet und dann eben, ja, war ich schwanger, habe mein erstes Kind gekriegt, war in Elternzeit und ja, mein damaliger Chef und ich, wir sind uns, sagen wir mal so, nicht mehr ganz einig geworden. Er hat sich nicht vorstellen können, dass eine Frau mit Kind auch arbeiten kann gleichzeitig. Gab dann ein paar Auseinandersetzungen und dann hat er hat mich dann in der Elternzeit gekündigt. Das war nicht so schön, war für mich auch erstmal ein Schock. Und ja, dann musste ich eben mein Leben neu ordnen. Ich stand da ohne Job, mit Baby. Und ja, gedacht, okay, ich bin eigentlich ein Stehaufmännchen, guck mal, aber was wir aus der Situation machen.
Und dann hast du genau das gemacht und hast deinem Chef gezeigt, was eine Hake ist.
Ja, ich habe mich mit Freundinnen ausgetauscht, mit meinem Partner ausgetauscht. Natürlich steht mir erstmal vor einer Wand und denkt, okay, wie geht mein Leben jetzt weiter? Eine Freundin von mir hat dann zu mir gesagt, ey, du hast so viel Wissen, du erklärst das alles immer so verständlich. Wieso machst du nicht aus deiner Fachexpertise einen Beruf? Und eigentlich habe ich erstmal gar nicht dran gedacht, mich selbstständig zu machen. Und habe gedacht, okay, wieso eigentlich nicht? Und habe eigentlich aus Spaß mal den Kanal Gartenkeimling eröffnet. Und das ist dann relativ schnell durch die Decke geschossen.
Das ja. Ist ja wirklich Wahnsinn. Das ist, wie schön. Wie kamst du auf den Namen Gartenkeimling?
Ich habe lang überlegt, wie könnte man so eine Firma nennen oder so ein Unternehmen nennen. Garten war eigentlich schon immer mein Hobby, deswegen musste der Garten mit drinne sein. Und Keimling ist so mein Projekt, also was Neues und habe dann gedacht, okay, einen abstrakten Namen, Gartenkeimling, und so ist der dann entstanden.
Man kann sich sofort was darunter vorstellen. Ich finde das sehr, sehr schön und es passt ja dann wirklich auch sehr, sehr gut zu dir. Und in so einem Keimling steckt ja auch sehr viel Energie und Kraft und dann hat es halt einfach funktioniert. Wie schön ist das denn? Wie sieht denn dein eigener Garten aktuell aus?
Ich bin aktuell vor kurzem erst nochmal zum zweiten Mal Mama geworden. Deswegen ist da im Garten nicht arg viel passiert bis jetzt. Also wir haben ein kleines Beet, so ein Frühbeet. Da habe ich mit meinem Sohn dann Radieschen, Karotten, Pflücksalat, sowas noch ausgesät. Die wilde Ecke steht noch. Also ich musste eigentlich jetzt erstmal ran, aber da das Kleine jetzt erst auf die Welt kam, sieht es gerade aktuell noch ein bisschen wild aus im Garten.
Das ist ja auch absolut in Ordnung. Herzlichen Glückwunsch erstmal. Und es ist aber auch ein gutes Stichwort. Du bist Mama. Wie verbindest du denn das Gärtnern mit dem Familienleben? Ist der Garten auch ein Ort für deine Kinder zum Beispiel? Also für das ganz frisch Geborene wahrscheinlich noch nicht, aber für dein erstes Kind?
Ja, also ich wollte meinem Kind eigentlich immer das mitgeben, was mir mitgegeben wurde in der Kindheit. Deswegen habe ich sie im Kleinen von Anfang an mit einbezogen. Also ab dem Zeitpunkt, an dem er laufen konnte, durfte auch schon mit aussehen. Er kennt auch die ganzen Pflanzen, die im Garten wachsen, hat mittlerweile auch so eine kleine Ecke mit so einem kleinen Mini-Beet für ihn. Daneben haben wir so einen Tipi gebaut, einen Bohnen-Tipi. Da wachsen im Sommer Bohnen hoch und dann kann er sich da zurückziehen. Also für mich ist es einfach wichtig, dass er meine Leidenschaft mitkriegt. Ja.
Boah, super. Lass uns unbedingt nachher noch über Gärtnern mit Kindern sprechen. Das finde ich total spannend. Und ich weiß auch, dass viele, die uns zuhören, das super finden, weil sie auch Familien haben und Kinder. Und da möchte ich gerne mal deinen Blickwinkel hören. Aber lass uns dann vorher trotzdem einmal in die Wissenschaft einsteigen. Du bist Expertin für Düngung und Pflanzenernährung. So viel habe ich zumindest schon gelernt. Düngung ist ja eins deiner Kernthemen. Warum ist es so wichtig und was machen viele Hobbygärtnerinnen wie ich zum Beispiel dabei falsch?
Ja, Düngung ist eigentlich seit dem Studium mein Lieblingsthema gewesen. Ich sage immer, ich bin der Ernährungsdoc für Pflanzen. Düngung ist, oder ich sag mal so, ich habe im Studium einen Satz, der ist mir immer im Gedächtnis geblieben. Gut ernährte Pflanzen sind widerstandsfähiger gegen Krankheiten. Deswegen ist Düngung extrem wichtig. Das gilt eben bei den Pflanzen genauso wie bei den Menschen auch. Du bist, was du isst. Und wenn Pflanzen zu viel oder zu wenig Nährstoffe bekommen, dann wachsen sie nicht richtig. Und ja, viele Hobbygärtner denken, viel hilft viel, hauen dann ganz, ganz viel Dünger drauf. Und das macht die Pflanze natürlich auch krank. Das ist wie bei uns Menschen auch. Wenn wir zu viel essen, werden wir dick und kriegen dann irgendwelche Ernährungskrankheiten. Und genauso ist es bei den Pflanzen auch. Pflanzen brauchen nicht nur die Hauptnährstoffe, NPK, also Stickstoff, Phosphor und Kalium, sondern was viele eben auch nicht wissen, sie brauchen auch Mineralstoffe und Spurenelemente, damit sie eben richtig wachsen können und auch einen gescheiten Ertrag irgendwo bilden können.
Okay, also dazu habe ich jetzt 100 differenzierte Fragen gefühlt. Zum Ersten, wie erkenne ich denn, was meine Pflanze braucht? Oder kann ich grundsätzlich sagen, okay, das ist jetzt diese Pflanzengattung, die braucht viel davon, jene braucht viel davon. Und kannst du mir das auflisten? Und dann natürlich, gibt es sowas wie spezielle Zeiten, wo ich meine Pflanze füttern muss, in Anführungsstrichen, so wie Menschen ein gutes Frühstück brauchen?
Also erstmal zur ersten Frage. Also verschiedene Pflanzen haben verschiedene Nährstoffansprüche. Es gibt die sogenannten Starkzehrer, dazu zählen zum Beispiel Gurken, Zucchini, Tomaten. Die brauchen mehr Nährstoffe wie irgendwelche Kräuter zum Beispiel. Die sind eher die Schwachzehrer. Das heißt, die müssen gar nicht so viel gefüttert werden. Also sie brauchen auf jeden Fall einen guten Startpunkt. Das heißt, der wichtigste Faktor ist auf jeden Fall mal der Boden. Den müssen sich Hobbygärtner natürlich auch als erstes erstmal angucken, weil wenn ein Boden zu sauer oder zu basisch ist, dann kann man noch so viel Dünger draufhauen, es wird nichts passieren, weil die Nährstoffe im sauren Bereich oder im zu basischen Bereich dann im Boden gebunden werden. Das heißt, man kann so viel düngen, wie man will und es kommt nichts bei der Pflanze an. Der Boden hält die Nährstoffe fest. Und deswegen ist es erstmal wichtig, dass man einen gescheiten Boden hat, also den Boden so vorbereitet, dass der die Nährstoffe freilässt. Das heißt, mal den pH-Wert überprüft, wenn wir mal aus dem wissenschaftlichen Bereich kommen, und dann dementsprechend natürlich andüngen. Da nicht irgendwo auf einen günstigen Universaldünger, also nicht jetzt quasi den Orchideendünger oder den Dünger für Hauspflanzen auf die Gemüsepflanzen draufhauen, sondern da wirklich auch gucken, dass man für die jeweilige Kultur, die man anbaut, auch den Dünger nutzt. Weil die Nährstoffe, die da drin sind, sind abgestimmt auf die Pflanzen. Können wir mal zum Beispiel die Tomaten nehmen. Tomaten brauchen viel Calcium und viel Magnesium, Stickstoff, Phosphor, Kali. Da gibt es spezielle Dünger, die hauptsächlich für Tomaten sind. Die sind extra für die Kultur entwickelt und die sollte man dann auch nutzen und nicht irgendeinen für, sagen wir mal, die Palme nutzen, die man im Haus rumstehen hat. Ja.
Okay. Also, da muss ich jetzt aber trotzdem nochmal ganz kurz an den Anfang, nämlich pH-Wert prüfen. Dann guckst du, dass der Boden nicht zu sauer ist, richtig? Das ist wichtig. Wenn der Boden jetzt zu sauer ist, was machst du? Machst du einen neuen Boden oder kannst du den dann aufarbeiten?
Genau, also da, wenn er zu sauer ist, hilft Kalk. Also dann musst du auf jeden Fall kalken. Das heißt, der pH-Wert wird angehoben. Dann immer nochmal überprüfen, ne? Also alles so um 6,5, 7 ist dann optimal für die Pflanze, damit er dann wächst, damit die dann wachsen können. Das ist eigentlich einfach das Wichtigste, dass der Boden stimmt, der pH-Wert stimmt. Und natürlich auch die Mikro- und Makrofauna, die da drin ist. Ne? Das Bodenleben ist genauso wichtig, dass die Nährstoffe freigesetzt werden.
Also da fängt es überhaupt erstmal an. Wenn der Boden zu basisch ist, was machst du dann?
Wenn er zu basisch ist, kann man Kompost zum Beispiel einarbeiten. Mhm. Also irgendwas, was es ein bisschen saurer macht. Das ist ein bisschen schwieriger. Mhm. Aber zu basisch ist er eigentlich selten. Da muss man halt wirklich zu viel Kalk draufhauen. Dann wird er irgendwann zu basisch. Das Gefährliche, sage ich immer, ist das zu sauer sein.
Okay. Du bietest einen Workshop zum Thema effizient düngen und Pflanzenstärken an. Was lernt man denn da und was ist so dein wichtigster Tipp bei der Düngung?
Also den Workshop effizient düngen und Pflanzenstärken habe ich letztes Jahr zum ersten Mal angeboten. Der war auch wirklich gut besucht. Da geht es einfach um das ganze Thema Düngung. Das ist ja so mein Lieblingsthema neben dem Gärtner mit Kindern. Geht um die Grundlagen der Pflanzenernährung. Ne? Wie erkenne ich, wenn eine Pflanze einen Nährstoffmangel hat? Verschiedene Blätter zeigen das auch unterschiedlich an. Also man kann wirklich den jeweiligen Nährstoffe an der Pflanze sehen. Das lernt man in dem Workshop.
Okay, kannst du ein Beispiel sagen?
Zum Beispiel der Phosphormangel. Wenn eine Pflanze zu wenig Phosphor hat, hat sie auch wenig Energie, weil Phosphor ist ein wichtiger Energieträger in der Pflanze. Dann werden die Pflanzenadern von den Blättern werden so bläulich. Die schimmern dann blau durch. Und so gibt es eben für jeden Nährstoff bestimmte Anzeichen.
Mhm. Ja. Okay. Natürlich habe ich jetzt Lust, alle durchzugehen, aber das wird wahrscheinlich ein bisschen viel, oder?
Ja.
Ja, schade. Dann müssen wir deinen Workshop mitmachen. Aber vielleicht hast du noch so ein Key-Learning oder so, was du uns mitgeben kannst.
Also ein guter Boden ist wichtig. Der richtige Dünger zum richtigen Zeitpunkt und zur passenden Pflanze. Und dann natürlich auch die gleichmäßige Versorgung über die Saison, damit schaffen die Hobbygärtner die ideale Grundlage eigentlich für die Pflanze, damit sie Ertrag bilden dann im Endeffekt.
Ja, woran erkenne ich denn, dass ich wieder nachdüngen muss? Zeigt die Pflanze mir das oder mache ich mir quasi einen zeitlichen Düngeplan?
Also die Pflanze wird, wenn zu wenig Dünger da ist, also wird sie einfach hellgrün. Das ist eigentlich immer der erste Faktor, wo man das erkennen kann. Die wird dann heller, vielleicht bildet sie auch keine Blüten oder einfach nur kümmerige Früchte. Das sind einfach solche Faktoren, wo man erkennt, okay, da fehlt was. Und da sollte man dann eben auch nachdüngen. Auf vielen guten Düngern steht auch hinten ein kleiner Plan drauf, wann man wie viel ausbringen muss. Und daran sich auch bitte auch halten und nicht denken, okay, ich hau jetzt mal zwei Kappen von dem Flüssigdünger in die Erde.
Ja, so wie du es schon gesagt hast, ne, viel hilft nicht
genau.
Viel. Alles klar, ja. Cool. Stichwort Do-it-yourself. Du zeigst zum Beispiel auch, wie man einen eigenen Hefedünger selber herstellen kann. Was bringt das und für welche Pflanzen eignet er sich denn besonders?
Also Hefe ist klassisch gesehen oder streng genommen kein klassischer Dünger. Die hat zwar ein bisschen Stickstoff, Phosphor, Kali drinne, aber hier geht es eher um die Mikroorganismen. Also in der Hefe sind Mikroorganismen drin, das ist ein bestimmter Stamm. Und wenn man den dann mit Wasser und Zucker aktiviert, dann und in den Boden einbringt, dann gelangen verschiedene Stoffe in den Boden. Aminosäuren, B-Vitamine und auch sogenannte wachstumsaktive Verbindungen. Die wirken ähnlich wie Pflanzenhormone und die fördern dann so als Biostimulanz das Pflanzenwachstum indirekt. Und dazu gibt es tatsächlich auch einige Studien, wo man eben mit Bäckerhefe oder Backhefe versucht hat, Pflanzen zu düngen bzw. zu stimulieren. Und ja, hat dann festgestellt, dass zum Beispiel Tomaten schneller gekeimt sind und in der frühen Wachstumsphase das Wachstum verbessert wurde. Oder eben auch, dass das Bodenleben aktiviert wurde und die wachstumsfördernden Stoffe dann freigesetzt wurden. Also das ist sogar wissenschaftlich belegt. Und deswegen mag ich Hefe eigentlich so gerne, weil das kostet 9 Cent. Und ein bisschen Zucker und dann hat man eigentlich schon ein ziemlich gutes Pflanzenstärkungsmittel.
Das klingt super. Jetzt musst du mir nur noch mal sagen, nehme ich die Hefe und werf die einfach über meine Erde drüber oder mische die unter oder muss ich die mit Wasser mischen? Wie?
Das ist ein bisschen wie Bierbrauen. Man nimmt einfach einen Würfel Hefe. Man kann sowohl Trockenhefe als auch Frischhefe nehmen. Macht da zwischen 5 und 10 Esslöffel Zucker mit dazu und dann nochmal so 5 Liter Wasser, mischt es, lässt es so ein bisschen aktivieren, sodass eben die Hefen auch aktiv werden. Es blubbert dann oben so ein bisschen raus und dann mischt man immer so, ich sage immer so einen Schluck in eine Gießkanne rein und gießt seine Pflanzen damit. Und das reicht schon.
Okay. Ja. Ich stelle es mir bei dir vor, wie in so einem Chemie, in so eine Mischung aus Zauberlehrling, wie heißt das? So eine Mischung aus Zauberlehrling-Keller und Chemielabor, stelle ich es mir vor.
Ja, ist auch so. Ist also nicht. Ich probiere auch super, echt super gern die Sachen einfach selber aus und experimentiere dann. Macht man einen Topf mal mit, einen Topf mal ohne und guck, okay, was passiert. Also da ist bei uns, also wir experimentieren sehr, sehr viel im Garten. Mein Mann ist auch aus der Agrarbranche, von dem her passiert bei uns immer sehr, sehr viel im Garten. Das ist wirklich so.
Das ist so spannend. Und dann kriegt man auf deinen Kanälen natürlich dann quasi frisch gekeimt die neuesten Informationen aus deinem eigenen kleinen Gartenlabor. Wie schön. Ich wollte noch mal ganz kurz auf die Anzeichen zurückkommen, wie man erkennt, dass einer Pflanze Nährstoffe fehlen. Hellgrün hast du schon gesagt, blaue Adern in den Blättern hast du schon gesagt. Hast du noch einen anderen Tipp?
Wenn wir jetzt zum Beispiel an die Tomate gehen. Viele haben Tomaten, die dann, wenn sie wachsen, solche braunen Stellen kriegen, gerade am Ende. So, also wenn die Tomate rauswächst, unten am Ende von der Tomate. Viele denken...
Also quasi von der Frucht sozusagen, genau, unten Frucht. Am Boden der Frucht.
Genau. Ja. Viele denken dann immer, okay, oh, das ist jetzt ein Schimmel, das ist irgendwie, meine Pflanze ist krank. Das ist es aber meistens nicht. Das ist in dem Fall, das nennt sich Blütenendfäule. Das ist ein Kalziummangel. Und da hilft einfach ganz oft, oder hilft nicht ganz oft, also da hilft, die Pflanze mit Kalzium zu düngen. Weil die Haut von der Tomate wird porös, die wird dünner, dann bildet sie so schwarze Stellen. Und wenn man da eben Kalzium frühzeitig, die Pflanze mit genügend Kalzium versorgt, dann kann man das eben vermeiden, diese Blütenendfäule.
Blütenendfäule. Ich habe es noch nie gehört, aber schon mehrfach gesehen, ja. Natürlich. Katastrophe. Okay, Calcium hilft. Super, vielen Dank. Ich liebe das ja, wenn man so kleine Aha-Momente innerhalb dieses Podcasts hat. Ich hoffe, viele nehmen das jetzt einfach so mit. Okay, lass uns zu Pflanzenschutz und Schädlingen kommen. Ist ja oft ein heißes Thema, weil man natürlich niemandem wirklich schaden möchte und Schädlinge, naja, ganz häufig einfach auch Nützlinge sind. Wie gehst du als Agrarbiologin an das Thema ran, gerade für den Hausgarten?
Also auch da wieder unser kleines Labor im Garten. Wir beobachten, oder ich und mein Mann natürlich auch, wir beobachten die Pflanzen natürlich ganz genau. Ich schaffe eine gute Basis. Das heißt, die brauchen ausreichend Nährstoffe, weil gut ernährte Pflanzen sind widerstandsfähiger gegen Krankheiten. Das habe ich ja vorhin auch schon mal erwähnt. Und dann eben natürlich beim ersten Befall, wenn ich jetzt sehe, da sind Schädlinge da, sofort handeln. Man kann das mit biologischen Mitteln machen. Die Chemiekeule geht natürlich auch, aber man versucht es ja natürlich erstmal auf biologische Art und Weise. Da hilft es zum einen, Nützlinge zu fördern. Ich habe in meinem Garten eben diese wilden Ecken, damit eben das ökologische Gleichgewicht auch bestehen bleibt. Das heißt, da sind Staudenstängel, die ich nicht abernte. Da können Nützlinge überleben drin. Oder wir haben auch ganz, ganz viele Marienkäfer, ne? Die Marienkäferlarven fressen dann die Läuse. Also ich muss eben einfach gucken, welche Schädlinge haben wir, was haben wir vielleicht für Nützlinge im Garten, die da dagegen angehen können. Und dann eben natürlich auch Anbau in Mischkultur. Das heißt, ich nutze verschiedene Pflanzen in Kombination und die eine hilft dann der anderen, dass die Schädlinge vielleicht jetzt nicht direkt an die Pflanze rangehen.
Ja, los geht's. Wer hilft wem? Erzähl mal.
Was ich immer in jedes Beet empfehle, ist eine Tagetes gegen Wurzelnematoden. Das ist eine Pflanze, die stinkt, also ich finde, sie stinkt. die sondert aber aus ihren Wurzeln bestimmte Stoffe aus, die die Wurzelnematoden nicht mögen. Das heißt, die Wurzelnematoden, die gehen dann nicht an die Pflanzen, an die anderen Pflanzenwurzeln ran. Man hat so eben durch den Anbau in Mischkultur mit dieser Tagetes diese Wurzelnematoden schon mal eliminiert.
Wie stark ist denn die Geruchsbelastung? Ist es, wenn man davon viele im Beet hat, tatsächlich so, dass man denkt, boah, der ganze Garten stinkt?
Nee, also man muss halt schon nah hingehen. Also man riecht es, wenn man an der Pflanze riecht oder wenn man sie vielleicht auch in die Hand nimmt, die Hände riechen danach. Aber es ist jetzt nicht so, dass es stinkt. Vielleicht kommt es auch nur mir so vor, ich finde, sie stinkt. Vielleicht mögen sie andere dann lieber.
Okay, also sagen wir, sie riecht intensiv. Ist ja vielleicht für Kinder im Garten auch was Lustiges, wenn dann so eine Pflanze mal so nicht so harmonisch riecht.
Genau.
Ja, okay, alles klar. Also, Tagetes ist gemerkt. Hast du noch was?
Was ich jetzt zum Beispiel zwischen die Erdbeeren immer reinpflanze, sind ein paar Frühlingszwiebeln, weil die Zwiebeln, die sondern auch wieder Geruchsstoffe ab, in dem Fall Schwefel oder Schwefelverbindungen, und das hält dann auch wieder Schädlinge fern. Also so eine Zwiebel wächst ja auch jetzt nicht breit, sondern die wächst einfach in die Länge hoch und die kann man ideal dann zwischen die Erdbeerchen reinpflanzen.
Und die Erdbeeren schmecken dann nicht nach Zwiebel?
Nee.
Okay, alles klar. Was auch für eine blöde Frage, muss man ja mal ganz ehrlich sagen. Ich habe nur, bei mir passiert dann immer sowas wie, oh Gott, wenn ich die nebeneinander in den Kühlschrank lege, zum Beispiel, dann, das ist keine gute Idee, aber Erdbeeren sollte man vielleicht eh nicht in den Kühlschrank legen. Lass uns einfach weiter im Text gehen. Und zwar, was sind denn bewährte Hausmittel oder biologische Methoden zur Schädlingsbekämpfung, die du direkt empfehlen kannst, also wenn es jetzt nicht zwischengepflanzte andere Pflanzen sind?
Hausmittel wären zum Beispiel Backpulver gegen echten Mehltau, also ganz normales Hausbackpulver, das mischt man mit Wasser, 1-2 Teelöffel mit Wasser und dann spritzt man das auf den Mehltau drauf. Also Mehltau sind solche weißen Punkte, die man auf den Blättern oben drauf hat. Das ist auf jeden Fall mal was, was ziemlich gut hilft. Oder dann ein Rapsöl-Wassergemisch mit Natronlauge oder Seife gegen Läuse zum Beispiel, Nematoden gegen Trauermücken, also diese kleinen Fliegchen, die man bei der Anzucht oft hat. Das ist auch ein sehr, sehr guter Tipp. Also das mache ich immer als Prophylaxe quasi mit rein, damit ich erstmal gar keine Trauermücken bekomme in der Anzucht.
Da muss ich jetzt mal mich entblößen im Sinne von, ich habe keine Ahnung, was Nematoden sind. Was ist das?
Also Nematoden sind im Endeffekt solche kleinen Fadenwürmer sind es, glaube ich.
Also Backpulver, Rapsöl mit Seife und Nematoden, habe ich mir gemerkt, sind die besten Hausmittel gegen Schädlinge. Hast du noch mehr? Also ich habe immer Angst, dass wir das Thema jetzt verlassen und dann gibt es aber eigentlich noch ganz viele wichtige Sachen, die man sagen muss. Pflanzenschutz und Schädlinge ist ja ein Riesenthema, aber ich fand da jetzt auch schon echt viel dabei.
Was noch ganz gut ist, ist immer Orangenöl zum Beispiel gegen Schildläuse. Das hat man ja auch ganz, ganz oft, sowohl im Haus als auch draußen. Ich habe hier hinten eine Mandarine stehen und die hatte Schildläuse und da Orangenöl drauf. Das führt dann dazu, dass die Schildläuse nicht mehr atmen können und dann quasi abfallen. Das wäre auf jeden Fall auch noch ein Thema.
Ja, super, alles klar. Das habe ich mir direkt noch notiert. Ich sag's dir, ich habe jetzt schon 2 Seiten vollgeschrieben. Das sind so viele spannende Tipps. Und wir sind ja noch lange nicht fertig. Jetzt kommen wir mal zum Thema Anzucht. Du hast einen Online-Kurs Säen, Wachsen und Ernten. Was sind die häufigsten Fehler, die wir so machen bei der Anzucht, die du bei Einsteigern sehen kannst?
Der Startpunkt ist immer die falsche Erde. Viele nutzen zum Beispiel Blumenerde in der Anzucht oder eine ganz normale Pflanzerde. Aber da eben auch der Boden ist wieder der wichtigste Startpunkt für die Pflanzen. Anzuchterde nutzen. Das heißt, feinkrümelige Erde, die wenig Nährstoffe hat, damit die Pflanzen nicht auflaufen. Also die Samen müssen ja keimen. Das ist eine ganz feinkrümelige Erde in den meisten Fällen. Gibt es natürlich aber auch Qualitätsunterschiede. Und das ist eben der allerwichtigste Punkt, erstmal den richtigen Startpunkt schaffen.
Fein und nährstoffarm.
Genau.
Ne?
Dann natürlich auch die Aussaattiefe beachten. Der Same soll immer doppelt so tief in die Erde, wie er groß ist. Das heißt, kleine Samen oberflächennah und größere Samen dann eben doppelt so tief, wie sie groß sind, in die Erde rein.
Da habe ich ehrlich gesagt noch nie drauf geachtet. Aber natürlich, klar, die Pflanze muss ja dann auch irgendwie rauskommen wieder aus der Erde, beziehungsweise der Keimling. Das heißt, der Weg, den der da zurückzulegen hat, der ist natürlich wichtig. Saattiefe, doppelt so tief wie groß. Ist
genau.
Das richtig? Okay. Und was noch?
Zu wenig Licht. Das heißt, viele stellen die Pflanzen dann an ein Nordfenster oder so, aber die brauchen halt wirklich gute Lichtbedingungen. Das heißt, wenn man ein Südfenster hat, auf jeden Fall an ein Südfenster hinstellen oder eine Pflanzlampe kaufen, damit die eben auch gescheit Photosynthese betreiben können, die Pflanzen, und dann auch Energie produzieren.
Pflanzlampen, das sind ja so Dinger, denen ich nie so richtig vertraut habe, aber du sagst, es funktioniert, ja?
Also man muss halt eben Qualität kaufen, das ist nicht das billigste aus China, sondern schon auch eine, die was kann, weil da geht es eben auch um die Wellenlängen, die sie ausstrahlen, und die günstigen haben meistens, das sind halt einfach nur LEDs, die da drin sind, in verschiedenen Farben.
Okay, alles klar. Genug Licht, notfalls nachhelfen. Was ist denn mit Abdecken? Viele machen ja quasi so eine Art Mini-Gewächshaus auf der Fensterbank mit einer Folie drüber oder einem Plastikdeckel oder sowas, einem durchsichtigen.
Also das hilft auf jeden Fall schon mal viel, weil die Pflanzen natürlich auch Wärme brauchen. Man kann sich das ja auch selber basteln, zum Beispiel was, wo die Pilze drinne waren, dass man das einfach drüber stülpt, solche Plastikverpackungen.
Ja.
Das hilft auf jeden Fall viel fürs Mikroklima. Man muss aber trotzdem gucken, dass die Pflanzen genug Luft kriegen, weil sonst hat man den Schimmel dann auf der Oberfläche von den Pflanzen drauf. Und das will man ja auch nicht.
Logisch.
Genau.
Das stimmt. Warte, ich notiere es mir. Achtung, Schimmel. So. Richtige Erde, Saattiefe, genug Licht und Abdeckung hilft, aber Achtung, Schimmel. Hast du noch einen Tipp oder sind wir mit der Anzucht schon durch?
Richtig wässern. Also was ich immer wieder sehe, ist, dass viel zu viel Wasser oder viel zu wenig Wasser draufgegeben wird. Und wenn zu viel Wasser ist, dann ersticken die Samen, und bei zu wenig trocknen sie aus und keimen auch nicht. Also das ist...
Ja, da kommt jetzt natürlich, muss ja die Anschlussfrage kommen, wie viel ist denn genau richtig?
Ich sage immer, mach den Fingertest. Also steck deinen Finger mal in die Erde rein und schau, ob Erde dran hängen bleibt oder nicht. Das ist wie beim Kuchenbacken mit dem Stäbchentest. Wenn er zu feucht ist, dann ist es so klebrig, dann ist es zu viel. Und wenn er zu trocken ist, dann bleibt gar nichts mehr dran hängen. Und so ist es eben bei der Erde auch. Man kann das selber auch mit so einem China-Essstäbchen einfach mal probieren und schauen, okay, wie feucht ist denn das Stäbchen, wenn ich das in die Erde reinstecke? Oder ist es vielleicht zu trocken? Also das da einfach auch mal mit die Hände nutzen und das dann selber testen.
Anfassen ist ja sowieso häufig eine gute Möglichkeit, irgendwie Kontakt zu seinen Pflanzen aufzunehmen. Einfach mal fühlen, fühlt sich das gut an oder nicht. Okay, kommen wir von der Bewässerung bei der Anzucht vielleicht generell auf Gartentools und Bewässerung. Hand aufs Herz, welche Geräte nutzt du selbst für deine Gartenarbeit? Gibt es was dir bei der Arbeit besonders das Leben erleichtert?
Also was ich auf jeden Fall habe, ist ein Drucksprüher, um zum Beispiel die Backpulvermischung aufzubringen, das fein zu vernebeln. Oder auch um den Blattdünger auszubringen. Also ich bringe viele Nährstoffe auch übers Blatt aus. Natürlich eine Gartenschaufel, das braucht man immer, um Pflanzen einzupflanzen, irgendwelche Erden dann umzugraben und einen Grubber. Also ich mag es immer nicht zu tief, den Boden umzugraben, sondern lieber oberflächennah, sodass eben das Mikrobiom und die Flora und Fauna in der Erde drinnen nicht allzu sehr gestört wird.
Okay, also da lässt du den Boden auch viel machen, nur ab und zu mal einen pH-Wert testen und ansonsten nur oberflächlich umgraben, damit da nichts kaputt geht. Okay, super Tipp. Weil viele machen dann auch zu viel, ne? Muss man ja auch sagen. Ist das was du häufig beobachtest, dass Leute einfach entweder sowohl beim Umgraben zu tief gehen, aber auch irgendwie beim Düngen zu viel machen etc.
Ja, pp. Also einfach mal die Natur ein bisschen machen lassen, so wie sie will. Weil die Natur weiß ja von sich selber aus auch schon, was richtig ist und was vielleicht falsch ist. Deswegen auch da, viel hilft nicht immer viel. Ne? Wenn der Boden halt zu viel gestört wird, die Regenwürmer immer wieder hochgeholt werden und die unterste Schicht dann an der Oberfläche ist, dann ist es halt einfach auch zu viel. Dann ist das Bodenleben gestört. Deswegen Minimalbearbeitung, oberflächennah, das ist einfach das Beste, ja.
Es ist vielleicht auch als Hinweis ganz interessant, sich immer wieder vor Augen zu führen, wenn man egal welchen Ort ganz alleine lässt, dann wird ja irgendwann sich dort die Natur ausbreiten und Pflanzen ausbilden etc. pp. Entsprechend macht die das schon. Also vieles macht sie von alleine. Wie regelst du das trotzdem mit der Bewässerung in deinem Garten, gerade in heißen Sommern? Hast du ein bestimmtes System im Einsatz oder machst du alles selbst?
Also wir sind hier in der Pfalz. Wir sind einer der trockensten Orte Deutschlands, hier wo ich wohne. Und deswegen, ich habe eine Tröpfchenbewässerung im Einsatz, um eben Wasser zu sparen. Das heißt, da ist ein Computer angeschlossen. Ich bewässere die Pflanzen früh morgens, wenn die Hitze, die Sonneneinstrahlung noch nicht so stark ist. Und abends, wenn dann die Sonne mehr oder weniger untergegangen ist, dass ich eben nicht zu viel Wasser verliere. Und was ich im Hochbeet im Einsatz habe, sind solche Ollas. Das sind solche zwei Tontöpfe übereinander. Und da kann man eben das Wasser direkt in die Erde reinbringen und da eben auch den Wasserverlust minimieren.
Da lohnt es sich mal, das zu googeln, beziehungsweise auf YouTube vielleicht ein Beschreibungsvideo zu finden. Ja. Ich habe da neulich auch irgendwann eingetaucht, also es war, glaube ich, letzten Sommer. Eine tolle Möglichkeit. Magst du es ganz kurz mal ein bisschen beschreiben? Zwei Tontöpfe trifft es ja schon relativ gut, aber viele können sich es vielleicht nicht richtig vorstellen.
Also man kann das variieren. Tontöpfe gibt es ja in verschiedenen Größen. Je größer, desto besser. Und man nimmt diese zwei Tontöpfe und setzt die übereinander, nimmt einen Silikon, am besten eins, das nicht umweltschädlich ist. Ne? Also da gibt es ja auch solche Varianten im Baumarkt. Verbindet die miteinander, also die Öffnungen oben von den Tontöpfen, sodass die übereinander gestülpt, aneinander geklebt werden. Unten macht man ein Steinchen noch rein, damit das Loch von dem Tontopf unten auch kein Wasser mehr rauslässt. Das auch mit Silikon einfach reinkleben. Und dann gräbt man das ins Hochbeet oder in sein Beet ein, sodass eben nur noch die Öffnung vom zweiten Tontopf oben rausguckt. Und da kann man dann eben Wasser reinmachen. Und je größer das ist, desto länger speichert das dann quasi das Wasser. Und der Ton gibt das Wasser dann über die Zeit einfach an die Pflanzen ab, in Wurzelnähe, sodass eben die Pflanzen dahin wachsen und das Wasser direkt aus dem Tontopf quasi oder aus der Umgebung vom Tontopf aufnehmen können.
Sagt man dann, das Wasser diffundiert durch den Ton? Du als Wissenschaftlerin?
Ja.
Ich habe mal wieder ein schlaues Wort in meinem Kopf gehabt und war mir nicht sicher, ob ich das an der richtigen Stelle benutze. Ich höre schon dein Kind im Hintergrund und gleich sprechen wir über Gärtnern mit Kindern. Aber vorher würde ich gerne noch einmal wissen, bei der Beetplanung und Bodenverbesserung, welche Werkzeuge und Hilfsmittel sind für dich da unverzichtbar?
Also bei der Beetplanung, ich sag mal so, ich bin oft auch ein bisschen chaotisch, weil zu viel Plan ist, also, habe ich die Erfahrung gemacht, funktioniert dann meistens, also zumindest bei mir auch nicht so wirklich. Also ich mache mir natürlich einen Pflanzplan und überlege, okay, welche Pflanzen pflanze ich wo rein, wie viel Platz brauchen die ungefähr und was könnte ich daneben pflanzen in Mischkultur, damit ich eben die Schädlinge wieder weg habe und den Pflanzen, damit die Pflanzen sich gegenseitig helfen. Aber jetzt so, dass ich jetzt im Motz den Plan mache, da kommt das hin und das pflanze ich zu. Klar, der Aussaatzeitpunkt oder Auspflanzzeitpunkt muss passen, aber ich mache das meistens so, wie es gerade für das Jahr dann für mich passt. Ich überlege, welche Pflanzen will ich anbauen und wo könnten die am besten stehen, aber jetzt nicht detailliert bis ins Detail geplant. Genau. Und zur Bodenverbesserung kalken. Also ich kalkhalte meine Böden am Anfang vom Jahr, damit eben die dann aufgewertet werden. Und ich habe auch so einen Wurmkompost im Boden, wo ich dann immer meine Essensreste reingebe, also Apfelschalen und so weiter. Und das lässt dann quasi diesen Komposttee in die Erde raus und dann wird der Boden auch automatisch wieder aufgewertet. Ja.
Okay, das heißt, da dürfen ein paar Lebewesen gerne drin sein im Boden. Bitte auch drauf achten. Apropos Lebewesen, heute ist die Folge der Übergänge. Gärtnern mit Kindern, ich habe es ja schon mehrfach angekündigt und möchte unbedingt mit dir drüber sprechen. Das liegt dir sehr am Herzen, habe ich schon mitbekommen, auch über deinen Kanal. Du hast sogar ein Gartenmalbuch für Kinder. Wie begeistert man denn die Kids fürs Gärtnern?
Also Kinder sind eigentlich von Natur aus schon neugierig und mögen die Natur eigentlich von Natur aus schon von sich selber aus. Aber sie bekommen halt oft die Gelegenheit nicht von uns Erwachsenen, weil wir Erwachsenen müssen es ihnen ja ermöglichen, das mit dem Garten oder mit Pflanzen überhaupt oder mit der Natur in Kontakt zu kommen. Und ich kann vielleicht mal ein Beispiel sagen aus meiner eigenen Erfahrung in den Workshops, was ich für Kinder gegeben habe. Ich hatte einen Workshop in der Kita, also die Kita ist auf mich zugekommen, hat gefragt, okay, können wir mal ein Pflanzprojekt machen? Und da habe ich gesagt, okay, ja klar, können wir sehr, sehr gerne machen. Und wir haben angefangen, ein kleines Mini-Gewächshaus zu bauen aus Eierkartons. Oder ich mit den Kids. Ich habe denen eine kleine Anleitung gegeben, habe gesagt, okay, schneidet oben ein Loch rein und wir bauen jetzt aus den Eierkartons ein Mini-Gewächshaus. Das fanden sie schon mal ganz spannend und sie durften dann ihre eigenen Lieblingssamen aussuchen. Ich habe da ein paar vorbereitet gehabt und die dann auch aussehen. Und dann ist eben was ganz, ganz Spannendes passiert, was ich immer wieder merke, wenn ich mit Kindern gärtner. Sie sind jeden Morgen mit Freude in die Kita, sofort zu ihrem Gewächshaus gerannt, haben das gegossen und haben jeden einzelnen Keimling begutachtet, haben denen dann zum Schluss auch Namen gegeben und so eben auch die Freude am Gärtnern gelernt. Ne? Sie haben gemerkt, okay, da passiert was. Und das ist mein eigenes Ding, da muss ich mich drum kümmern. Und dann ganz am Ende natürlich auch Wertschätzung Lebensmittel gegenüber. Weil ich weiß, wie lange es braucht, bis eine Tomate wächst, dann schmeiße ich die nicht einfach so weg. Ich wertschätze das viel, viel mehr. Und das ist eben auch wichtig. Die ist natürlich ja bei vielen Kindern auch verloren gegangen, die Wertschätzung gegenüber vom Lebensmittel. Ja.
Überhaupt das Verständnis dafür, wo die Tomate eigentlich herkommt, dass die wirklich von einer Pflanze abgepflückt wird und nicht im Supermarkt in der Kiste liegt, ne? Normalerweise. Spannend, spannend. Ich kenne das von Eltern mit Kindern so, dass da häufig auch viel Angst dabei ist, wenn die zum Beispiel im Garten spielen und Dinge in den Mund stecken könnten, das machen Kinder ja gerne, oder mit den Händen irgendwo anfassen und wühlen, weil es giftig sein kann, etc. pp. Aber auf der anderen Seite ist das ja ein total natürliche Herangehensweise und Kennenlernen von Kindern.
Natürlich, man muss aufpassen. Mein Sohn hat gelernt, er darf nichts in den Mund stecken, ohne mich zu fragen, was er nicht kennt. Also mittlerweile kennt er ja natürlich einige Pflanzen, er darf nicht die Erdbeeren ernten oder so, aber jetzt zum Beispiel ein Efeu ist auch giftig für Kinder. Der kann halt auch schon überall wachsen und deswegen einfach den Kindern von Anfang an beibringen, nichts in den Mund stecken, was sie nicht kennen. Das ist ein Lernprozess. Aber halt auch nicht zu übervorsichtig sein und ängstlich sein, weil die Kinder müssen natürlich die Natur auch entdecken lernen. Ich habe gerade aus den Erfahrungen, was ich jetzt in den Workshops und in den ganzen Kursen, was ich mit Kindern gemacht habe, habe ich mir überlegt, okay, ich könnte daraus auch einen eigenen Online-Kurs machen. Den bin ich gerade auch am Ausarbeiten und da ist das Thema Sicherheit auch ein ganz, ganz großes Thema drin. Im Workshop gibt es dann solche Giftpflanzen-Check-Karten, wo die Kinder auch rausgehen können in den Garten und gucken können, entdecke ich die Pflanze, die giftig ist, die auf der Karte dann abhaken, sodass sie eben einfach auch wissen, okay, es gibt giftige Pflanzen und es gibt auch Pflanzen, die unsere Freunde sind, die wir essen können. Weil vieles kann man einfach auch essen, ja.
Das finde ich auch spannend, dass, also wenn du ihnen die Möglichkeit gibst, das selber zu entdecken, dann bekommen sie ja auch so eine Wahrnehmung dafür. Aha, alles klar, ja, okay, es gibt giftige und ungiftige Pflanzen und ich muss da mich bilden und drauf achten. Sehr spannend. Welche Pflanzen würdest du denn sagen, eignen sich besonders gut, um Kindern das Wachsen und Ernten so spielerisch näher zu bringen?
Also was halt immer sehr, sehr schnell keimt, sind Radieschen. Das mögen Kinder vielleicht dann immer manchmal nicht so gerne, weil sie zu scharf sind. Es gibt aber auch Sorten, die nicht mehr so ganz scharf sind, wie die Radieschen, die wir jetzt aus dem Supermarkt kennen zum Beispiel. Was auch immer super gut geht, ist eine Bohne. Die keimt sehr, sehr schnell und wächst auch sehr, sehr schnell. Oder eine Zuckererbse zum Beispiel. Da hat mir auch mal eine Mama, die noch nie gegärtnert hat, gesagt, okay, sie hat mit ihrem Sohn Zuckererbsen angebaut und ihr Sohn mochte eigentlich nie Erbsen und hat es dann selber angebaut und plötzlich durfte es nichts anderes mehr geben als Erbsen. Und das, da geht einem das Herz auf, wenn man sowas dann hört. Ne? Das, ja.
Ja, klar, ja, ja. Total tolle Möglichkeit für Kinder, auch so in so eine Selbstwirksamkeit zu kommen. Ne?
Genau.
Ich meine, da gehen wir jetzt natürlich in diese Psychologie rein, aber trotzdem, wenn ich merke, ich habe das in den Boden gesteckt und gegossen und jetzt ist daraus eine Pflanze geworden, das habe ich geschafft mit der Natur zusammen, super. Und dann natürlich verbinde ich mich damit und mag dann vielleicht auch das Erzeugnis total gerne. Hast du gemerkt, dass Kinder auch kreativer werden oder weiß ich nicht, selbstständiger durchs Gärtnern?
Also kreativ habe ich in allen Workshops gelernt. Also es ist immer echt lustig, was Kinder da rein interpretieren, wenn sie jetzt Pflanzen zum Beispiel. Wir haben in einem Workshop haben wir mal einen Pflanzenmüsli angerührt. Eigentlich habe ich das nicht Pflanzenmüsli genannt. Das war einfach so Kokoserde, ne? Da kann man Erde, Wasser drauf machen und dann quillt es so auf. Und dann haben wir da Vermiculite reingemacht, einfach, dass das Wasser besser hält. Und die haben gemeint, oh, das sieht aus wie so ein Müsli. Oder haben dann ihren, also in einem Kurs haben wir mal Bohnen angesät, also mit den ganz kleinen, so 3- bis 4-Jährigen. Und die haben dann den Bohnen ihre Namen gegeben, haben gesagt, das ist mein Mäuschen und das ist die Ratte. Und es ist eigentlich immer ganz lustig, wie Kinder die Sachen dann interpretieren und ganz anders wahrnehmen, wie wir Erwachsene. Weil wir haben oft dann so Scheuklappen an und sehen das gar nicht mehr so kreativ wie Kinder. Also das, ja.
Hey, da können wir richtig was lernen von Kindern. Toll, ja. Finde ich super. Also das heißt, Gärtnern mit Kindern bedeutet nicht nur den Kindern die Natur näher bringen, sondern man bekommt auch ganz viel zurück von der Begeisterung und den Ideen der Kids und dann natürlich auch von der Natur. Sehr super. Ist auf allen Ebenen toll. Okay, dann wir kommen langsam zum Abschluss. Wir reden schon fast eine Stunde. Meine Liebe, das ist ja richtig toll. Lass uns noch über Fails und Tipps reden. Was war bisher vielleicht dein größter Garten-Fail, obwohl du so viel Fachwissen hast als Agrarbiologin?
Also da bleibt mir eigentlich nur das Schneckenjahr 2024 in Erinnerung. Also ich glaube, ich hatte in meinem Leben noch nie so viele Schnecken wie in diesem Jahr. Also ich war jede Nacht im Garten und habe diese Schnecken abgesammelt. Im Nachhinein hätte ich gedacht, okay, ich hätte es von Anfang an irgendwie versuchen sollen zu dezimieren. Wollen vielleicht manche Leute nicht so wirklich hören, aber es gibt ja auch ein Schneckenkorn, das ungiftig ist, also auf Eisen-3-Basis. Das dürften sogar Kinder verschlucken, da passiert nichts. Eigentlich hätte ich da von Anfang an den Anfangsbestand dezimieren sollen, weil ich kam nicht mehr hinterher. Ich habe hunderte, tausende Schnecken abgesammelt. Und das ist so mein größter Gartenfail. Also dieses Jahr werde ich wahrscheinlich im Leben nicht vergessen.
Aber es ist total schön für uns als Nichtwissenschaftler, also ich spreche jetzt erstmal von mir, aber vielleicht auch von allen anderen zu sehen oder zu hören, dass auch du feststellst, oh, das hätte ich anders machen sollen, das hätte ich vorhersehen können oder so. Also selbst als Agrarbiologin kann und darf man auch mal Fehler machen.
Aus Fehlern lernt man. Also das ist auch wichtig. Gärtnern funktioniert nicht ohne Fehler. Also das wäre gelogen. Wer sagt Gärtnern ohne Fehler? Das Natur produziert immer Fehler in irgendwelche Richtungen.
Was war denn dein hilfreichster Fehler, den du bisher gemacht hast oder der wichtigste?
Oh, gute Frage. Der wichtigste Fehler. Ich hab mal Mutterbodenkompost geholt aus dem Kompostwerk. Also wir holen jedes Jahr dann frischen Kompost aus dem Kompostwerk, weil der, den wir hier produzieren, nicht reicht. Und ich habe den Fehler gemacht, den pH-Wert von diesem Kompost nicht zu testen. Und der war einfach noch nicht komplett verrottet, dieser Mutterbodenkompost. Und mir ist in dem Jahr eigentlich fast alles eingegangen, was ich ins Beet gesät habe, weil dieser Kompost einfach viel, viel, viel zu sauer war. Und ich habe einfach den pH-Wert nicht getestet und habe mich dann gewundert, wieso nichts wächst. Also das ist mir auch passiert.
Und dabei ist herausgekommen, dass das jetzt einer deiner ersten Tipps war, nämlich pH-Wert prüfen. Ja, na klar. Was sind deine liebsten Garten-Gadgets, auf die du nicht mehr verzichten möchtest? Deine Hilfsmittel?
Meine Tröpfchenbewässerung, auf die will ich auf keinen Fall verzichten, weil das halt einfach auch Arbeit erleichtert. Und der Bewässerungscomputer, den ich dazu habe. Genau, das sind eigentlich mein wichtigstes Garten-Gadget und eine scharfe Gartenschere, ne, wenn man mal was abschneiden muss. Die muss scharf sein. Und man darf sie nicht verlegen. Also.
Sag mal, bei der Tröpfchenbewässerung hattest du eben auch noch gesagt, die nutzt du, um Wasser zu sparen.
Ja.
Also hast du das, ich habe immer das Gefühl, wenn die dann so eine Stunde läuft oder eine halbe, dann da geht ja ganz schön viel Wasser bei durch. Aber eigentlich ist es eine sparsame Methode zu gießen, richtig?
Ja, weil wenn man überlegt, man nimmt einen Gartenschlauch und leert einfach rein, man kann das ja nicht kontrollieren. Und so eine Tröpfchenbewässerung, man kann ja ganz genau einstellen, wie viel soll durchlaufen, wie lang soll das laufen. Und da kommen ja immer nur so ganz, ganz kleine Mikrotröpfchen raus. Man denkt zwar am Anfang, das wäre viel, aber in Wirklichkeit spart man dann damit halt wirklich Wasser, wenn man es auch nicht großflächig macht. Ich mache es an die Pflanze ran, sodass es eben an der Pflanze runter direkt in den Wurzelraum geht. Und nicht großflächig, wenn man es großflächig ausbringt mit dem Schlauch, dann verdunstet ja auch wieder viel über die Oberfläche vom Topf oder vom Beet. Ja.
Manchmal schätzt man das einfach falsch ein, aber auf lange Sicht spart man dadurch dann ja halt dann auch wirklich. Ja. Wenn du ein Gartengerät wärst, welches wärst du und warum?
Das ist eine echt gute Frage. Gartengerät. Fällt mir gerade wirklich nichts ein.
Das ist total in Ordnung. Stelle ich die nächste Frage, die sehr, sehr schwer zu beantworten ist. Das sind nämlich tatsächlich immer unsere letzten Fragen an unsere Gästinnen. Wenn du eine Pflanze wärst, welche wärst du und warum?
Ich würde sagen, also bei der Pflanze ist es eindeutig bei mir eine Tomate, weil ich Tomaten lieb. Ich habe so viele Tomaten, also ich baue jedes Jahr neue Sorten an. Und deswegen auf jeden Fall eine Tomate, weil die einfach sehr, sehr vielseitig ist. Und ja, das wäre ich auf jeden Fall.
Und glücklich macht. Ich habe das Gefühl, Tomaten, wenn ich die anschaue, machen die mich schon glücklich, wenn die so dick und rot da am Strauch hängen. Schön. Und dann kommt jetzt meine letzte Frage, bevor wir in die Zusammenfassung kommen. Was ist dein Traum oder deine Zukunftsvorstellung für Gartenkeimling, wenn du dir was wünschen könntest? Was wäre das?
Also was ich mir auf jeden Fall wünschen würde für die Zukunft, dass ich einfach immer noch mehr Eltern, Kinder, Erwachsene, große, kleine Menschen fürs Gärtnern begeistern kann, sodass eben, was mir immer ein Dorn im Auge ist, sind diese Steingärten. Die haben wir hier bei uns im Wohngebiet oder auch in vielen großen Städten, dass das endlich mal ein Ende hat und die Welt ein bisschen grüner wird. Und wenn ich da durch meine Arbeit einfach die Menschen begeistern kann, mehr anzubauen oder überhaupt mal anzubauen, dann wäre das meine, da hätte ich auch schon ganz, ganz viel. Da würde ich mich mega drüber freuen. Also das wäre so meine Zukunftsvision.
Du sprichst mir aus der Seele.
Ja.
Oh ja, eine etwas grünere Welt.
Ja.
Das nehmen wir vielleicht einfach als Tipp für alle mit oder als Ansporn, einfach da, wo es geht, doch vielleicht eine kleine Pflanze hinzusetzen.
Genau.
Und zwei Pflanzen ergeben schon fast einen Garten. Chrissy, das war so ein schönes Gespräch. Ich habe ganz, ganz viel mitgenommen und würde gerne mal ganz kurz nochmal versuchen, die Folge Revue passieren zu lassen. Angefangen haben wir mit Düngung im Allgemeinen, nämlich dem Stichwort gut ernährt heißt auch, die Pflanze ist widerstandsfähig, so wie wir Menschen auch. Ne? Wenn wir eine gute Ernährung haben, dann ist unser Abwehrsystem eben besser. Viel hilft nicht unbedingt viel. Starkzehrer brauchen mehr Nährstoffe, Schwachzehrer natürlich weniger Nährstoffe. Und den Boden richtig vorbereiten, pH-Wert prüfen, 6,5 bis 7 ist optimal, habe ich mir aufgeschrieben. Wenn er zu sauer ist, Kalk drauf, zu basisch passiert selten, aber dann vielleicht Kompost mit rein, der gibt immer noch ein bisschen Säure. Tomaten brauchen viel Kalzium. Und wenn eine Pflanze zu wenig Dünger hat oder zu wenig Nährstoffe, dann wird sie hellgrün. Tomaten können diese Blütenfäule entwickeln. Da hilft es, mit Kalzium zu düngen. Und dann haben wir über Hefedünger gesprochen. Zum Beispiel hilft der, um Tomaten schneller keimen zu lassen. Und das Bodenleben wird aktiviert. Dafür einfach wirklich Hefe mit Wasser mischen und dann zum Gießwasser hinzufügen. Einmal über Pflanzenschutz und Schädlinge. Meine Güte, wir haben so viel geredet. Man kann biologisch Einfluss nehmen, wilde Ecken im Garten einfach lassen und Nützlinge fördern dadurch. Tagetes gegen Wurzelnematoden pflanzen und Frühlingszwiebeln zwischen die Erdbeeren. Solche Sachen. Dann die ganzen Hausmittel. Backpulver mit Wasser mischen gegen Mehltau oder Rapsöl mit Wasser mit Seife gegen Läuse oder Nematoden gegen Trauermücken. Und Orangenöl hilft gegen Schildläuse. Und bei der Anzucht gibt es viele Fehler, die man machen kann. Nicht Blumenerde nehmen, sondern Anzuchterde. Die sollte fein und nährstoffarm sein. Achtung auf die Saattiefe achten. Doppelt so tief wie groß der das Saatgut eingraben. Und natürlich ist genug Licht wichtig. Ei, es gibt so viel. Chrissy, hast du noch was, was du ergänzen musst? Habe ich was vergessen?
Ist eigentlich alles drin gewesen, was wir bis jetzt heute gesprochen haben. Also ich versuche die Tipps immer auf meinen Kanälen zu teilen, weil es gibt natürlich noch, die können wir gar nicht alle durchgehen heute, mega, mega viel, was man machen kann.
Das ist vielleicht genau der richtige Abschlusstipp noch. Wer neugierig geworden ist, schaut unbedingt bei @gartenkeimling_ auf Instagram vorbei. Da gibt's wissenschaftlich fundierte Gartentipps, Workshops und auf gartenkeimling.com findet ihr Kurse und Beratung. Und wenn es euch auch so gut gefallen hat wie mir, dann hinterlasst uns hier gerne eine Bewertung und einen Kommentar dort, wo ihr den Podcast hört. Das hilft uns sehr. Und was uns am allermeisten hilft, das glauben wir immer alle nicht, verratet weiter, dass es diesen Podcast gibt. Im Traumgarten von heißt er. Und ich danke dir, Chrissy, für diese tolle Folge mit dir.
Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht.
Ja, mir auch. Und euch danke ich fürs Zuhören und hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal wieder bei Im Traumgarten von, dem Podcast von Gardena. Bis dann.